Willkommen zum A und U, dem Podcast für Astrologie und das größere All, was da alles noch so los ist mit Uli May. Das bin ich, selbstredend Astrologin und Körper- und Traumatherapeutin, Heilpraktikerin. Ich habe ja jetzt ein neues Format, nachdem meine gute Freundin Alexandra Böttcher nicht mehr im Podcast dabei ist, habe ich ja überlegt, ich lade mir Menschen ein, die das Sternzeichen jeweils repräsentieren, weil sie das eben sind. Und hatte da ja die letzte Folge schon angefangen mit Schütze, mit einer guten Freundin von mir. Jetzt kommt noch eine Freundin von mir, Christiane Brandes-Fisbeck. Bin ich sehr froh, dass das geklappt hat. Hallo Christiane.
Hallo Uli, hallo alle, die ihr zuhören.
Magst du dich ganz kurz vorstellen, auch wenn wir jetzt noch nicht so in den Gesprächsteil reingehen, aber dass man trotzdem weiß, wer heute da ist?
Ja, ich bin Christiane. Wir haben uns kennengelernt tatsächlich über unser gemeinsames Interesse an der großen Weltpolitik und an großen Strömungen der Menschheit. Und ich bin Beraterin für Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt in diesen schwierigen Zeiten mit der Zukunft zurechtkommen müssen. Also wie man das Unternehmen ausrichtet, will man wachsen, will man schrumpfen, mehr digitalisieren, weniger, was ist mit KI, was ist jetzt auch mit Resilienz für Krisen. Das sind so Themen, die mich beschäftigen beruflich.
Und das ist natürlich jetzt auch kein Zufall, dass Christiane auch noch Steinbock ist. Nein, ich finde das halt witzig, weil ich hatte auch noch jemand anders. Ich hätte sonst einen Notfall-Steinbock-Aszendenten eingeladen, weil ich irgendwie keinen anderen Steinbock-Sonnenmenschen zu fassen bekommen habe. Wir hatten einige Terminierungsschwierigkeiten hier mit dem Studio. Und die war aber was ganz anderes und ich fand das so spannend, finde es auch schön, dass du tatsächlich auch im Bereich Wirtschaft tätig bist und dich mit größeren Systemen beschäftigst, weil das eben ein absoluter Klassiker von Steinbock einfach ist.
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Wir gehen die lange Strecke, wir haben immer das große Ganze im Blick und lassen uns nicht so schnell irritieren.
Ja, das ist total schön und du kannst übrigens auch gerne, also das ist dieses Format auch gerne zwischendrin auch Anmerkungen machen. Mhm. Weil wir machen es jetzt so, dass ich zuerst ein bisschen was zu dieser Steinbock-Saison sage und wir dann in den Gesprächsteil rübergehen, wo wir dann sehr spannende, tiefe Fragen von Steinbock klären werden. Oder was heißt klären? Wir werden sie zumindest eben besprechen. Ich möchte deine Sicht als Steinbock-Sonne darauf hören und selber ein bisschen philosophieren. Und so ist sozusagen die Aufteilung. Also erst das Aktuelle und dann das Bleibende. Und ja, genau. Aber bevor ich da jetzt hinkomme, möchte ich auch noch mich bei meinem Sponsor Illumi bedanken. Mit Y vorne, ganz wichtig. Also Illumi. Die machen hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und da werde ich auch noch eine kleine Einblendung machen, was ich für diese Saison empfehle, zu Steinbock passend. Das kommt später. Wir haben auch einen Rabattcode A&U15, da bekommt ihr 15% bei Bestellung. Schaut gerne mal auf die Webseite, das sind wirklich tolle Produkte, unter anderem auch das Protein-Kollagen-Pulver, nachdem ich süchtig bin. Also ich mache mir tatsächlich nach jedem Essen, also Mittagessen, einen Shake damit, weil das irgendwie mich noch so zufriedenstellt. Also diese Eiweiße und Aminosäuren, die da noch reinkommen, kann ich extrem empfehlen. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Genau, das dazu. Jetzt haben wir alles abgehakt und jetzt kommen die Inhalte. Ich habe überlegt, Steinbock ist, finde ich, immer ein sehr interessantes Zeichen, aber auch ein durchaus herausforderndes Zeichen. Bei mir selber ist Steinbock meine Himmelshöhe, also mein sogenannter Karrierepunkt, der Beginn des 10. Hauses, das mit der Karriere, mit dem Erwachsenen selbst zu tun hat. Das heißt, für mich ist Steinbock-Qualität tatsächlich verbunden, direkt verbunden mit meinem Erwachsenen selbst. Steinbock ist aber für jeden sozusagen archetypisch das Erwachsene selbst, wird von Saturn beherrscht, dem Planeten der Konsequenzen und der Beständigkeit und der längeren Zeiträume, wie Christiane eben schon sagte, dieser lange Atem, dieser weite Blick, das sind absolut Steinbock-Charakteristika. Und ja, das bei mir merke ich das auch über die Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte, wie ich doch Dinge immer sehr von langer Hand aufbaue. Also Qualifikationen und wie sich Dinge so langsam, so wie Sedimente langsam so absetzen und dann irgendetwas entsteht. Das ist also ein absolutes Steinbock-Prinzip. Und jetzt hatten wir unheimlich lange ja zu tun, kollektiv und auch individuell, wer betroffen, besonders betroffen war, also sprich Leute mit wichtigen Steinbock-Platzierungen von Pluto in Steinbock. Und das ist jetzt tatsächlich die erste Folge in diesem Jahr, wo seit einem Jahr sozusagen Pluto eben nicht mehr in Steinbock ist. Das heißt, man hat jetzt ein bisschen Abstand. Pluto, der Planet der kompletten Transformation und Veränderung, über den reden wir. Nur um das nochmal klarzustellen, man spricht ja sogar von Pluto-Generationen, ne, weil Pluto eben so lange im Umlauf braucht, knapp 250 Jahre durch alle Zeichen, dass jeweils viele Menschen in vielen Jahren hintereinander mit dem gleichen Pluto-Zeichen geboren werden. Und das ist wie so eine, wie ein Erkennungszeichen von einer ganzen Untergeneration. Zum Beispiel, ich bin mit Pluto in Waage geboren. Das waren ungefähr 12 Jahre, ne, von den 70ern bis in die frühen 80er, also bis eigentlich bis 83, 84. Dann ist Pluto in den Skorpion gewechselt und dann kamen diese Hardcore, Crazy 80er, die immer noch so Kult sind, weil Pluto da in seinem eigenen Zeichen war und so weiter und so fort und so weiter. Und irgendwann ist er dann eben 2008 in Steinbock eingetreten. Und Pluto bestimmt eben ganz stark den Zeitgeist. Ne? Und wir haben jetzt das erste Mal vielleicht auch kollektiv bewusst mit viel mehr, viel breiterem Interesse an Astrologie so einen langen Pluto-Transit durch ein Zeichen erlebt. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age unserer Pluto Einschätzung oder unseres Bewusstseins, dass es dieses Prinzip von Pluto halt gibt, was im Hintergrund wirkt. Denn Pluto wurde erst 1930 entdeckt, übrigens zeitgleich mit der Benennung des Hundes von Mickey Mouse, ja, irgendwie. Krieg's nicht mehr genau zusammen, aber das hängt irgendwie zusammen. Der heißt ja auch Pluto, ist aber da ein völlig anderer Charakter. Interessanterweise war aber Mickey Mouse der erste nichtmenschliche Charakter, der einen Oscar bekommen hat. Insofern vielleicht auch da der Ehrgeiz von Pluto oder die Macht, das Machtbewusstsein mit dem Pluto-Hund, der hat das dann den Oscar herbeigeführt. Genau. So, und deswegen ist es spannend, darüber kurz zu reflektieren. Pluto 2008 bis 2024 eben in Steinbock. Und in diesem Zeichen, das unser Erwachsensein symbolisiert und auch die großen Strukturen und die Ordnung der Welt symbolisiert. Und Pluto aber der Planet der Unterwelt, der Dinge auch nach oben bringt, die nicht gut sind, die korrupt sind oder sogar richtig bösartig, die Dinge untergraben, die, die gerade in Systemen ist das ja so, dass da oft eben Kräfte, also machtbewusste, machtgierige Menschen am Werk sind, die sich dieser Systeme bedienen. Ein Stichwort, die Machtübernahme. Und auch das ist ja immer so faszinierend. In der Astrologie kann man ganz oft beobachten, dass die Planeten entdeckt werden, wenn deren Themen gerade ganz oben liegen. Und bei Pluto 1930, also tatsächlich knapp 3 Jahre, bei Januar 30, ne, 33 vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und das war ja der Clou, dass die ganz eiskalt die Verfassung der Weimarer Republik ausgenutzt haben, die politischen Möglichkeiten ausgeschöpft, sich demokratisch wählen zu lassen, um dann das gleiche System, das ihnen die Macht gegeben hat, zu vernichten und ein eigenes, völlig anderes System einzuführen. Das ist also ein plutonisches Prinzip im Negativen. Und das sehen wir in allen Strukturen, in allen, seien es Unternehmen, seien es Staaten, seien es internationale Verbände. Wir sehen immer bestimmte Machtthemen, Machtinteressen, die sich da einnisten. Und das haben wir jetzt seit 2008, würde ich mal sagen, oder? Wie würdest du das sagen? Haben wir das gesehen, dass da vielleicht Dinge irgendwie korrupt laufen seit 2008? In Unternehmen, in der Gesellschaft, in der Politik?
Ich würde mal sagen, da war ein höheres Bewusstsein dafür da, weil wir zu der Zeit ja wirklich daran glaubten, dass die Menschheit besser wird und dass dieses Thema von Gleichberechtigung, gleichem Wert und jeder Mensch hat eine Würde, dass das dann in der Zeit eigentlich erst so richtig sichtbar wurde als ein allgemeines Prinzip, weltweit idealerweise auch natürlich durch die UN befördert. und dann eben auch die ganze Klimabewegung auf einmal besprechbar war und die alles, was Vielfalt bedeutet. Und das gleichzeitig kam dann aber eben auch die Gegenbewegung. Und das ist interessant. Die Gegenbewegung haben viele von uns dann gar nicht gesehen, weil wir erstmal so begeistert waren von diesem, was jetzt auf einmal alles möglich und sichtbar wurde. Und vielleicht wurden dann auch die Ungleichheiten und das, was wir dann als ungerecht betrachtet haben, auch erstmal besprechbar, weil es nämlich dann auf einmal Begriffe gab und Forschung dazu gab. Also alles das, was man gefühlt hat, wo man nicht genau wusste, was ist denn das, und man sich vielleicht ein bisschen gegaslightet hatte, dann gab es auf einmal Forschung dazu.
Und wie würdest du das in der Unternehmenskultur sehen, von was in dem Zeitraum 2008 bis 2024 passiert ist?
Na, ich habe ja 2014 den Begriff Digital Leadership kennengelernt, der aus Amerika kam, und ich war eine der ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und ich hatte das damals als Führung im digitalen Zeitalter verstanden, weil dann kamen ja auf einmal die großen Social-Media-Kanäle, mit denen man arbeiten konnte, und alle waren auf Twitter, manche auf Facebook und so. Und dann hatte man auf einmal eine ganz andere Art, miteinander zu kommunizieren und schnell zu kommunizieren, hatte auf einmal eine riesige Bubble, hatte auf einmal neue Freunde, Menschen, mit denen man auf einmal ein Thema hatte, nämlich so die Demokratisierung der Welt durch Social Media. Und das war natürlich eine Aufbruchsstimmung, und deshalb war für mich Führung im digitalen Zeitalter damals auch weg von der Hierarchie, also statt Command and Control auf einmal Sense and Response, also guck, was die Leute um dich herum brauchen und reagier darauf, sei ein guter Mensch und so. Und das Buch, was ich eben dann später auch veröffentlicht habe mit einer Co-Autorin, das hieß Netzwerk schlägt Hierarchie, und das ist bis heute immer noch so der Grundgedanke, dass man einfach sagt, Vernetzung, Community, Miteinander, Hierarchie unabhängig ist einfach der größere Treiber. Und das war eine große Erkenntnis, und das Buch, das wurde dann auch vielleicht jetzt damals, ja, also es wurde sehr gelobt, es gab dann auch vom Handelsblatt eine besondere Auszeichnung, aber auch weil wir Autorinnen waren. Damals war das auch noch unüblich, dass Frauen Sachbücher schrieben. Also das kam dann eben auch alles erst, dass man da nicht Frauenliteratur hatte, sondern Frauen wurden auch als Fachbuchautorin dann auf einmal ernst genommen. Das war eine ganz coole Zeit. Aber gleichzeitig merkte man dann eben auch so sukzessive, dass es immer einen größeren Widerstand dagegen gab. Ist ja immer so. Menschen hatten dann Angst, dass sie Macht verlieren. Sie konnten mit den neuen Prinzipien nicht arbeiten. Viele waren irritiert. Da fing das dann schon an. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Frauen ansprechen soll, weil man kann ja nichts mehr sagen. Also das fing auch schon gleich zeitgleich an. Also es sind ja immer zwei gleiche, also die Bewegungen kommen gleichzeitig.
Und das ist so interessant, ne, weil Steinbock in der niedrigen Frequenz steht tatsächlich auch für eine Rigidität.
Genau.
Also für Menschen, die tatsächlich sich an bestimmte Regeln halten, und wenn die dann hinterfragt werden oder auch produktiv verbessert, werden diese Menschen dann sozusagen noch starrer oder eben gehen dann lustigerweise in so eine Vorwurfshaltung, und das mit diesem, ne, genau, wie dass man Frauen jetzt, weil mehr Bewusstsein für bestimmte Strukturen von Belästigung oder von sogar Übergriffen da ist, dass man dann Frauen nicht mehr ansprechen kann, ist völlig irre. Das zeigt halt nur diese Rigidität. Also entweder ich bin in der Hierarchie und darf hier die mal hübsche Bluse, mal junge Frau hier meine Sprüche klopfen, oder ich darf jetzt gar nichts mehr. Ne? Das ist witzig. Da, man kann das überall so sehen, diese Prinzipien, die in den Zeichen letztlich kristallisiert werden. Und das Positive von Steinbock ist aber natürlich ein erwachsener, reifer Umgang. Also ne, das ist eben genau dann sehr entlarvend, auch sehr interessant, ne? Wenn man auch auf so einer persönlichen Ebene so eine Starrheit da zeigt, ist das einfach eine Person, die tatsächlich nur in einem bestimmten System dann auf eine bestimmte Weise funktioniert, aber gar nicht das eigene Rückgrat entwickelt hat und die eigene Autonomie. Und ich glaube, das war auch das zu entlarven in uns allen auch, war die tiefere Sinnschicht von Pluto in Steinbock 2008 bis 2024, weil in unser aller Leben wurde tatsächlich demaskiert, wo wir nur das Erwachsensein gespielt haben.
Ich kann das nur unterschreiben, weil dieses Thema Mindshift, was ja so ein großes ist in der Gesellschaft, dass man mal umdenkt oder dass man von Glaubenssätzen weggeht oder Dinge mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, das fällt ja unfassbar vielen Menschen sehr schwer, gerade auch übrigens in Deutschland. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Warum kriegen die das nicht hin? Warum ist das so schwer? Und ich habe ja auch ganz viele Kurse gegeben und Programme gehabt, Transformationsprogramme begleitet und so und auch entwickelt. Und ich habe mich mal gefragt, warum geht das nicht? Warum wollen die das nicht? Also warum klappt das nicht? Das war doch, sind doch alle vernünftig. Es müssten doch alle Interesse daran haben, mehr Freiraum zu haben und miteinander zu arbeiten in Freiheit und so. Und irgendwann stellte sich dann heraus, genau was du gesagt hast, dass Menschen eben dieses Korsett brauchen und dieses Regelwerk und diese Prozesse. Und dann kam ja auch gleichzeitig diese Prozessorientierung. Also im Management wurden auf einmal überall Prozesse eingeführt. Und dann kam ja Software, die prozessgetrieben ist. Und wenn es dann keinen Prozess gab, wussten viele Menschen gar nicht mehr, was sie machen sollten, waren dann irritiert und trauten sich gar nicht. Und heute erlebe ich das dann häufiger, hört sich ein bisschen doof an, aber bei manchen jüngeren Menschen, dass die, wenn die jetzt keine Anhaltspunkte haben oder keinen Prozess oder kein Leitbuch oder was auch immer, dann wissen die gar nicht, was sie machen sollen, weil sie es nicht gewöhnt sind, sich zu trauen, was Eigenes zu machen, weil ihnen das irgendwie auch abtrainiert wurde durch die Systemik. Und das sind natürlich auch alles interessante Nebenwirkungen. Und ich glaube, jetzt werden wir wieder in diese Qualität kommen, wo es wieder wichtig ist, sich selber wieder stärker zu fühlen, auch ohne das Korsett. Und
genau,
von
ohne
innen
das Korsett,
her die Resilienz zu entwickeln, durch sich, aber auch wieder durch das Netzwerk und das Miteinander. Und das ist das Gute in dieser schwierigen Zeit, dass wir jetzt anfangen, uns wieder als Persönlichkeiten zu entwickeln und zu entdecken.
Und das ist auch die Qualität, wo Pluto jetzt ja drin ist in Wassermann, die eigenständige, erwachsene Persönlichkeit mit ihren Macken, mit ihren Ecken und Kanten, aber eben mit ihrem Rückgrat und mit ihrer Konfliktfähigkeit. Definitiv, das ist Wassermann. Und da ist jetzt die Power. Und mir ist gerade mit dem Korsett nur so was aus der Biologie eingefallen, ne? Weil wir als Menschen haben ja eben das Endoskelett. Also wir haben die Knochen in unserem Körper und die stabilisieren uns eigentlich von innen.
Genau.
Ja? Und Insekten hingegen haben ein Exoskelett, also sind innen, ne, haben keine Struktur innen und werden von ihrem Panzer wie ein Käfer zusammengehalten.
Ja.
Und das ist nur ganz, ganz witzig, weil wir wirklich von der Natur, also alle Säugetiere oder alle Wirbeltiere sind eigentlich dazu gebaut, autonom durchs Leben sich zu bewegen.
Mhm.
Und das muss natürlich dann auch im Mentalen gegeben sein. Mhm. Eine Autonomie, eine Bewegungsfähigkeit. Das ist ganz spannend und das ist definitiv Steinbock. Also Steinbock will, dass du autonom und dass du auch initiieren kannst. Das ist ein sogenanntes kardinales Zeichen, weil es eben mit einer der Sonnenwenden zu tun hat. Und das sind immer die initiierenden Zeichen, also das heißt, die Dinge in Bewegung bringen und die auch eigenständig anstoßen, Neues eigenständig anstoßen und das ist immer ohne Rückversicherung, weil wenn du einen Schritt ins Neue tust, dann ist eben noch nicht klar, dass dir da auch wirklich nichts passiert oder wie da die Beschaffenheit ist oder was da jetzt passiert, sondern das ist eben noch das Unbekannte und da haben die vier kardinalen Zeichen und Steinbock ist eben eins der vier. Das kardinale Erdzeichen, also Struktur, neu schaffen mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung, auch wenn es schief geht, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Steinbock. Also ich glaube tatsächlich, dass der höhere Sinn dieses Transits ist, dass wir eben, also die guten Willens waren, haben gemerkt, wo ihre Schwachstellen sind, wo sie eben nicht erwachsen sind, wo sie nicht in einem Bereich des Lebens nicht in der Eigenverantwortung sind, haben da auch hohe Preise. Wir haben alle hohe Preise gezahlt für unsere Lektion.
Ja.
Auch Brüche in Freundschaften, in Projekten, in Beziehungen, Ehen etc. etc. In Familien sogar auch und oder in Lebensläufen, in Selbstbildern. Überall eigentlich Brüche. Ne? So und aber eben dafür dann diese Kraft. Diese neu gewonnene.
Mein Eindruck ist aber auch, dass man so als Steinbock, wenn man älter wird, also so wie ich, dann aber auf einmal es auch lernt, diese Brüche zu verarbeiten. Also ich kann mich noch so an Zeiten erinnern, wo mich die Brüche total gestört und genervt haben und auch geschwächt haben und ich es auch gar nicht haben konnte, sie überhaupt zu sehen und dachte immer, warum sind wir da nicht mehr zusammen oder mehr Team oder mehr Familie? Und inzwischen merke ich, dass ich so eine Qualität habe, wo ich diese Brüche, wie soll ich das sagen, also so verarbeiten kann, dass es auf einmal okay ist. So ein bisschen wie dieses Let Them von Mel Robbins, dass man einfach sagt so, sie sind trotzdem alle cool oder wenn ich sie nicht mag, dann können sie ja gerne ihr Ding machen, dann muss ich ja nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und mit dieser Qualität kann man auf einmal auch wieder sehr gut mit Menschen zurechtkommen, die man vor 2-3 Jahren vielleicht noch irgendwie schlimm gefunden hätte, weil sie anders denken oder anders sind oder andere Werte verfolgen.
Das stimmt.
Und diese Qualität finde ich im Moment gerade sehr spannend, weil gerade in diesen Zeiten, wo ja Spaltung politisch so von vielen Kreisen her sehr mit Absicht betrieben wird, um uns auch besonders in Europa zu schaden, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, trotz allem miteinander zusammen zurechtzukommen,
das
über alle Unterschiede hinweg.
Das ist so ein wichtiges Stichwort. Das ist der Wahnsinn. Und dazu bedarf es eben dieses Erwachsenseins. Weil nur erwachsene Menschen, die wirklich erwachsen sind, können andere lassen. Mhm. Weil alles andere ist die Co-Abhängigkeit von dem inneren Kind, von frühen Erfahrungen in der Familie, wo eben, wenn die andere Person sich so und so verhalten hat, hat das halt das und das für mich dann bedeutet. Mhm. Das hieß dann halt, dann wird wieder gestritten. Das heißt, ich fühle mich wieder allein oder unwohl, weil ich mich nicht abgrenzen kann oder darf, ne? Als Kind, als Jugendlicher und so weiter. Und dann wirklich zu erfahren, auch die Schönheit auch von etwas kühler, etwas distanzierterer Atmosphäre in manchen Momenten, jetzt nicht dauerhaft, aber dass manchmal auch mit Menschen, die man mag und schätzt, dass es manchmal Momente gibt von diesen Verwerfungen, Brüchen, Dissonanzen. Und dass es halt nicht bedeutet, wie so, oh Gott, jetzt meine Mama mag mich nicht mehr oder jetzt gibt's gleich Ärger von XY. Ne? Das ist diese Resilienz, das ist auch noch ein Saturn- und Steinbock-Stichwort. Aber ich glaube, das wirklich damit dann in die Zukunft zu gehen, wirklich weniger empfindlich zu sein und nicht weniger empfindsam oder verletzlich, aber diese quasi Abhängigkeit oder Schwäche tatsächlich, dass wir die mehr ablegen durften. Also zumindest viele Menschen, die ich auch kenne in meinem Umfeld, viele von uns sind wirklich durch Erfahrung gegangen, die genau dorthin gezielt haben und dann, was du auch beschrieben hast, dieses Let them. Also auch irgendwie mehr Respekt. Okay, diese andere Person ist auch erwachsen. Ich bin erwachsen. Du bist auch erwachsen. Und ja, du hast auch, ich darf auch deine Verantwortung dann bei dir lassen, auch wenn ich jetzt das anders sehe oder du eine Angst triggerst, ne? So, oh, wirklich, denkst du wirklich, dann, nee, ja, sie macht das jetzt und ne, sie hat das auch irgendwie, sie, ja, es ist halt auf ihre Kappe.
Und das lässt sie mal. Was ich an letztem, wenn man das weiterdenkt, ja auch sehr schön finde, das hat diese Mel ja auch super herausgearbeitet. Das bedeutet ja nicht nur, dass man die andere Person lässt und sagt, mach mal, sondern dass man den Raum hält. Also, dass man auch guckt, was diese Person macht. Und wenn sie einem wichtig ist, vielleicht weil sie in der Familie ist oder im Freundeskreis aus langer Zeit, sie dann auch gegebenenfalls schützen kann. Ne? Also jetzt nicht bewahren im Sinne von, mach das nicht, weil das geht schief, sondern die Person macht etwas, was gefährlich ist und sie fällt hin oder so, dann kann man sie auffangen und halten. Da muss man nicht sagen, das war jetzt böse und so, sondern dann ist man einfach eine Person da, die unterstützt. Und das Bild finde ich eigentlich auch ziemlich schön.
Ja, ja.
Jetzt gerade auch mit Blick auf Weihnachten übrigens. Ne?
Das heißt auch auf jeden Fall nicht eine soziale Kälte, so nach dem Motto, genau. Mach doch deinen Scheiß alleine. Das ist ja
das
wieder toxisch, sondern aber trotzdem so eine, wie du sagst, ja, im Raum autonom bleiben. Aber genau, das war jetzt doch schon hier die Diskussion, das macht auch nichts, oder ein Teil, aber das war spannend. Und was jetzt auf jeden Fall astrologisch feststeht, ist eben, dass wir sind durch diese Transformation gegangen, durch Pluto, und die ist jetzt vorbei. Und jetzt ist Wassermann dran in unserem Horoskop, der Bereich, in dem wir individuell Wassermann haben. Oder auch, wenn du jetzt eben Wassermann-Sternzeichen bist oder andere wichtige Planeten dort hast, ne, dann sind eben da Persönlichkeitsanteile, die jetzt tief transformiert werden und unsere wie wir zu Gruppen stehen, zu Fortschritt, zu Ideologien, zu Technologie, das alles wird jetzt eben, da ist dieser Schauplatz der größten Transformation. Und Steinbock ist irgendwie auch noch übrigens für viele Jahre ist Steinbock nicht mehr im Zentrum des Geschehens, sondern ist als Qualität da, aber da sind keine großen Transite. Und da könnt ihr ja auch, wenn ihr hört, nochmal in euch reinfühlen, ne? Was das Erwachsene selbst, ne? Wo bist du heute weiter? Oder wie war deine Reise von 2008 bis 2024? Und die war für uns alle enorm. Aber eben spezifischer noch, sich das klar zu machen. Und jetzt haben wir aber ein total spannendes Phänomen, weil wir eben die nächsten beiden Jahre, 2026, 2027, den Planeten, der zu Steinbock gehört, Saturn, in Widder haben. Und Widder ist eben technisch im Quadrat zu Steinbock, also in Spannung zu Steinbock. Das heißt, wir haben jetzt den Herrscher des Zeichens selbst, ne, der war zu Hause und jetzt ist er eben, er reist ja weiter, die Planeten bleiben nicht stehen. Und jetzt ist er halt im Bereich auch Identifikation und Durchsetzung, Selbstdurchsetzung, Willen, ne, auch Themen, die auch bei Steinbock ja auch Parallelen haben, aber eben mit Feuer und mit Mars da noch mit im Mix. Weniger Vernunft, mehr so ein bisschen auch hitzköpfig, Spontanität, das ist ja nicht so Steinbock-Sache. Und das heißt, wir haben jetzt wirklich 2 Jahre vor uns, 26, 27, wo die Steinbock-Qualität und Steinbock-Geborene nochmal neu diese neue Identität nach dieser Pluto-Zeit eigentlich jetzt nochmal neu, die wird nochmal neu herausgefordert. Mhm. Ja, sozusagen, wie handelst du jetzt neu? Vielleicht ist es das für Steinbock, aber auch für uns im Kollektiv. Mhm. Also wir müssen quasi unsere Reife, die wir jetzt gewonnen haben, in die Tat umsetzen. Mhm. Und das bringt natürlich auch wieder neue Herausforderungen. Das kostet auch nochmal Mut. Da ist auch das Thema von Krieg und Auseinandersetzung und Streit auch im Raum. Und auch Krieg natürlich, Saturn in Widder ist, war auch am Beginn des Zweiten Weltkrieges natürlich leider zum Beispiel, aber immer auch in Zeiten großer Unruhe oft, ne, Saturn in Widder, weil es eben dann darum geht, neue Identitäten, die auch länger andauern, zu schaffen. Eventuell eben auch mit Gewalt oder dann eben Gegengewalt, also Widerstand, der dann aufkommt. Und wir werden uns also alle weiterhin neu formen. Mhm. Ja, das ist spannend und wir haben jetzt diese Saison in Steinbock, also das beginnt ja immer mit der Wintersonnenwende, die ist tatsächlich heute, wo wir das aufnehmen, am 21. und geht dann eben bis zum 20. Januar ungefähr, ist diese Steinbock-Saison. Und in diesem Jahr haben wir eben noch nicht diese Spannung, weil Saturn einfach noch in Fische ist dieses Jahr. Das heißt, auch da ist wieder, also wir sind ein bisschen in so einem Zwischenraum, ja, und da auch nochmal, vielleicht hört ihr das ja auch noch in den Rauhnächten oder noch so ein bisschen am Jahresanfang. Und ich glaube, es liegt was in der Luft. In dieser spezifischen Steinbock-Saison ist es wie so ein Aufatmen, aber es ist auch eine unglaublich nötige Atempause zwischen dieser riesen Transformationsblock und dem nächsten, der jetzt ansteht. Ja, ab dann eben, also den Winter nächstes Jahr, 26 und 27, wird eben dann diese Spannung bringen, noch mehr, ne, in die Zeitqualität. Und das ist ziemlich spannend und natürlich ab nächstem Jahr dann sogar bis 2039 das Quadrat von Neptun in Widder zu Steinbock. Das heißt, alle Steinbock-Planeten bekommen dann diesen 90-Grad-Winkel von Neptun hintereinander. Ne? Und das ist eine Auflösung und genau das Gegenteil von diesem kristallisierenden und formgebenden. Also es geht wirklich so ein bisschen wie in diesen lustigen Pixar-Filmen, wo ich glaube, wo ist denn das, also es gibt doch immer wieder diese Szenen, wo irgendwie die Helden in so eine Fabrik gelangen und auf so Förderbänder und wo eigentlich so Metall zum Beispiel verarbeitet wird und dann gibt's da so eine Walze und dann gibt's da so ein heißes Becken, wo Metall geschmolzen wird und dann wird da noch mit Hämmern gekloppt und die Helden müssen dann also, ne, die sind natürlich in Lebensgefahr und hangeln sich da an diesen Dingern und so ein bisschen ist das für Steinbock tatsächlich, ja, weil ihr einfach durch so krasse oder unser alle Steinbock-Qualität geht durch so krasse Veränderungen nochmal, wo wirklich komplett neu definiert wird, was sind denn gute Strukturen und was ist auch Disziplin? Zum Beispiel mit Neptun ist Disziplin, ist auch zum Beispiel vergeben, loslassen können, ist auch Teil von einer Disziplin. Disziplin ist halt nicht nur hart oder hier dieses Kästchenpapier, auf dem ich hier geschrieben habe. Mhm. Das ist auch nochmal, das fängt jetzt so langsam an und das werden wir dann wirklich 14 Jahre, ne, haben wir dann dieses
Also mein Eindruck
Aufweichen.
Ist auch, ja, genau, mein Eindruck ist auch, dass strukturgebend nicht nur Härte ist. Also das ist ja das, was wir in den letzten Zeiten vielleicht immer dachten, so ein harter Chef, der irgendwas beauftragt und dann guckt er und kontrolliert, ob das richtig gemacht ist. Und wenn nicht, wird man bestraft oder entlassen. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei und deshalb beschäftige ich mich ja jetzt auch gerade mit Resilienzkonzepten und aber auch mit so einer hawaiianischen Philosophie. Also da gibt es sieben Philosophiefelder und Da geht es zum Beispiel auch darum, dass das Ich eine bestimmte Perspektive, die ich habe, also man kann auch sagen, dass da bestimmte Gläser vor der Wahrheit sind, nach denen ich bisher die Wahrheit wahrgenommen habe. Das kann ja jetzt vielleicht diese plutonische Zeit gewesen sein. Und dass es jetzt eben Zeit ist, eine andere Perspektive zu entwickeln. Und dass man eben auch die Freiheit sich nimmt, das anders zu sehen. Und dass es jetzt auf einmal eben auch um Weichheit, aber eben Konsequenz im Weichen geht. Und das zu üben, ist, glaube ich, nicht so einfach für uns alle. Aber wenn ich jetzt gerade mit Blick auf Resilienz auch auf Unternehmen gucke und die Zeitqualität, die wir gerade haben, ist, glaube ich, das, was das Wichtigste überhaupt ist, dass man so dehnbar, aber dennoch nicht konturlos ist.
Ja, das ist schön, dehnbar, aber nicht konturlos. Ja. Das ist wundervoll, genau. Und das ist sozusagen jetzt die weitere Perspektive. Mhm. Und ganz konkret noch möchte ich noch das jetzt abrunden, sozusagen diese Steinbock-Saison nochmal für euch, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr so ein kleines Feeling habt. Also wir haben zwei ganz spannende Monde, den Vollmond am 3., also quasi noch fast im Neujahr, und dann den Neumond, den wirklichen Neustart nochmal der Steinbock-Qualität ganz am Ende der Saison, am 18. Und das ist ja, wir starten ja auch die Steinbock-Saison mit dem Schütze-Neumond, weil der war ja am 20., also oder am 9., also vor ganz wenigen Tagen. Also wir gehen mit dieser, eigentlich eben mit diesem Neustart der Schützequalität.
Am 19. war der, ne?
Ja, genau, gehen wir in die Steinbock-Saison, weil die Neumonde gerade so spät sind, ne? Und das heißt, das überlagert sich dann interessant. Auch das ist, ne, so, wow, was kann ich denn mitnehmen, vielleicht von Optimismus, vom Feuer in diese vernünftige und ja, etwas nüchterne Saison immer von Steinbock.
Was bewirkt denn der Neumond am 3.?
Der Vollmond ist am 3., der Neumond ist am 18.
Okay.
Genau, der Vollmond am 3. ist einfach nur, der Vollmond in Steinbock wirft immer so ein Licht auf diese Achse Work-Life-Balance oder auch das Erwachsene selbst, das kindliche Selbst oder auch dein Beruf, deine Familie, weil der immer gegenüber in Krebs stattfindet.
Okay.
Die Vollmonde sind ja immer im Zeichen gegenüber und beleuchten die Themen der ganzen Achse sozusagen. Und da geht es eben immer viel um auch Vater und Mutter oder eben Aufgabenverteilung oder eben auch, ja, wie viel Zeit nehme ich mir, also wie sehr bin ich eben in meinem Erwachsenen, in Anführungsstrichen, funktionieren. Das ist ja echt schwierig sein kann. Und wie viel bleibt da für Privates, für Kinder, für zu Hause, für Emotionen, für Gemütlichkeit, Krebs. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ganz interessant, dass es so am Jahresanfang ist. Da kann man gleich nochmal, also auch noch in den Rauhnächten, wenn man die bis zum 6. zählt, in dieser Besinnungszeit, ne? Am 3., also die Woche fängt ja auch erst wieder am 5. an. Ne? Also ab dem 5. Januar vorher wird da auch nicht viel laufen. Und ist ja Vollmond wirklich noch so, ne, auch vielleicht noch für Familie, wirklich für weiter dieses Familienfestliche oder dass man da ja noch ein neues Miteinander jetzt wieder entdeckt.
Schön.
Und der Neumond am 18. ist dann ist dann so ein bisschen die Bilanz der ganzen Zeit, ne, wo wir vielleicht noch mal merken, welche erwachsenen Eigenschaften haben wir denn jetzt mehr? Und vielleicht sind die eben auch, dass man sich mehr Zeit nimmt für Privates. Vielleicht gehört das ja auch zum neuen Erwachsensein. Ne? Das könnte ich mir total vorstellen. Und diese Saison ist aber ganz besonders dieses Jahr tatsächlich, diese Steinbockzeit. Natürlich haben wir wie immer die Feiertage, klar, das fällt ja immer in diesen ersten Teil. Und der ist auch immer noch, ich finde immer noch dieser Dezember-Steinbock, das ist immer noch so, wird noch getragen auch von dieser Welle, so ein bisschen auch von dieser Schütze-Energie, das Licht, das Feuer. Dann sind da noch eben der Weihnachtsbaum und das Schöne und die Lichter und das Zusammensein. Und dann kommt irgendwie der Januar und dann, für mich ist das immer so ein Crack, also dieser Januar, diese Ödnis, die so vor einem liegt, so kalt und trocken und irgendwie wieder zur Arbeit und die Feiertage sind vorbei und das neue Jahr beginnt, okay, uff. Und das ist aber diesmal anders. Also wir haben unglaublich viel Soziales und unglaublich viel Austausch diese Steinbock-Saison, weil die Sonne und Mars und Venus über Tage, so mehrere Wochen relativ nahe zusammenlaufen. Das ist auch in der Form selten. Wir haben dann am 6. bis 9. trifft sich die Sonne mit Mars, die Sonne mit Venus und Mars und Venus treffen sich miteinander. Das heißt, ganz viele neue Zyklen von Sozialem und von Tun und von wirklich unseren Werten, von unseren Beziehungen beginnen dort. eben in dieser ersten Woche, also die Montag ist der 5., glaube ich, ja, ne? Erste, wieder genau. Der erste. Und dann, ja, genau, in der Woche ist also, ne, ist unheimlich viel los und neue Zyklen werden eben auch sozusagen, der Ton wird für Soziale gesetzt. Mhm. Oder auch für Kreativität. Mars und Venus zusammen sind auch immer Kreativität. Also Beziehung und Kreativität, das männliche, das weibliche Prinzip treffen sich. Und die treffen sich eben alle jetzt in Steinbock. Und das ist spannend, auch im Hinblick auf diese Pluto-Zeit, die zu Ende ist und diese Saturn in Widderzeit, die noch nicht ganz begonnen hat. Also es ist wirklich der Zwischenraum. Wow, wir beginnen hier neues Miteinander und eine neue Art, in unsere, vielleicht auch unsere männlichen und weiblichen Anteile erwachsener zu leben und auch diese Themen, diese unsäglichen Polarisierungen und vor allen Dingen natürlich sehr viel Frauenfeindlichkeit, aber auch einfach geschlechterkampfartige Dinge vielleicht irgendwie erwachsener sehen zu können. Na, schön, schön wäre es.
Ich finde es ja auch schön, die Idee, dass man sagt, das Neue fangen wir gemeinsam an. Also dass nicht jeder jetzt für sich anfängt, sein Vision Board zu bauen und dann die neuen Bonusverträge gemacht werden und das neue Jahr im Sales, da muss man wieder seine Ziele erreichen und dann der blöde Januar, da muss man bei null wieder anfangen. Sondern wenn du jetzt sagst, da spielt die Gemeinschaft eine große Rolle, vielleicht ist es dann auch einfacher, mit Neuanfängen umzugehen.
Das ist super schön und letztlich ist ja auch dieses Winterquartal, ne? Also die Zeichen Steinbock, Wassermann und Fische. Da ist eben kein Feuerzeichen, ne, in diesen 3 Monaten. Und das sind ja auch eben genau diese, ja, kältesten Monate des Jahres. Und da geht es eben im Jahreskreis ja darum, das, was man hat, damit gut umzugehen. Mhm. Weil da wird wenig Neues generiert. Also es wird vorbereitet, ausgebessert, jetzt rein archaisch gesehen, archetypisch gesehen. Zum Beispiel, ne, man nimmt sich dann endlich die Zeit, irgendwelche Ackergeräte zu reparieren, ne, wo man in der Erntesaison gar keine Zeit hatte. Da musste man dann irgendwie improvisieren und jetzt kann man endlich da wirklich den Stiel da neu schnitzen oder was auch immer, diese Dinge. Oder man bessert Wäsche aus, ne? Oder ordnet Dinge oder stellt neue Wäsche her, spinnt, webt und so weiter, ne, in diesen dunklen Monaten, weil man draußen eben so wenig tun kann. Und eben auch, ja, die Vorratsmanagement, ne, was ist da und wie kann man das am besten auch teilen? Ich meine, du kennst ja bestimmt auch dieses Phänomen, wenn man Leute einlädt und sagt, jeder bringt eine Kleinigkeit mit oder so.
Das in Amerika ist das Potluck.
Potluck, genau. Potluck, das ist dann in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, so ist, dass dann wirklich so eine richtige Fülle entsteht. So eine ganz krasse Fülle, weil so, auch wenn jeder nur so ein, ja, nicht so viel mitbringt, dies zusammen summiert sich das halt und wird dann immer viel mehr als die Summe der Teile. So, und das sind so total schöne Qualitäten von dieser Winterzeit. Und vielleicht können wir das insofern neu anfangen zusammen, ne? Vielleicht kann das auch wirklich mehr kommen. Ich habe jetzt auch gelesen, in Berlin lebt in über der Hälfte der Haushalte nur eine Person.
Habe ich auch gelesen.
What the fuck? Ich bin jetzt ganz provokant. Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter und so weiter. Aber es geht uns anscheinend noch nicht schlecht genug. Weil ich glaube, dass das Universum uns jetzt so presst und unter Druck setzt, durch Psychopolitiker und grauenvoll schlechte Politik und sogar verfassungswidrige Politik und diese ganzen schlimmen Dinge und Kürzungen, die geschehen. Eigentlich ist es nur ein Trick, damit wir wieder in die Hilfe kommen und ins Zusammenleben.
Ja, und uns überhaupt mal kümmern und wieder was tun und nicht nur warten, dass andere was für uns tun. Ne?
Ja, aber auch dieses eben dieses Gegenseitige, diese Synergien und dieses hey, ich habe hier noch ein Zimmer frei, da könntest du dort 3 Monate dann, wenn du jetzt hier so Probleme hast, dann zieh doch hier kurz noch ein und dann in der Zeit kannst du dann die Sachen klären und dann so, ne, dass man gegenseitig oder dass man eben Synergien findet und oder ich habe ja immer so Fantasien, ne, wie schön wäre es, ich habe ja in Berlin auch lange fast immer in Altbauten gewohnt, da sind ja dann immer so viele Parteien im Haus und stell dir mal vor, eine Person, die mit ihrer Familie da wohnt, und ich sage jetzt die schon, weil ich denke Person und ich denke aber auch natürlich an eine Frau bei dem Thema, sagen wir mal, aber ein Mensch, der da wohnt, in einer Etage, in der einen Wohnung, würde von jeder anderen Partei, kriegt irgendwie 200-300 Euro im Monat und kocht und einkauft dafür einfach nur. Mhm. Und jeden Abend gibt es ein fettes Abendessen um 6 für diese 20 oder 30 Leute, die im Haus wohnen. Das ist auch ein Fulltime-Job. Mhm. Und die Person bekommt dann aber 3.000-4.000 Euro auch im Monat dafür, wenn das sich so aufsummiert. Ja, und was für eine Synergie wäre das denn?
Ja, das hört sich super
an. Und ich würde dann, wenn ich meinen Job mache, ne, ich müsste nicht einkaufen, also, oder ja, ein bisschen, aber ich wüsste so, aber um 6 gibt es das warme Essen, cool, mega. Und ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke die ganze Zeit an solche Sachen. Ich habe nicht die Kraft, das irgendwie zu initiieren oder irgendwie, das kann ich ja, das müssen ja auch die Leute selber machen. Ich bin auch sicher, da bin ich nicht die Einzige. Ich bin sicher, es gibt ganz viele Ideen für dieses Zusammen, die so rumfliegen. Und Steinbock ist da auch interessant, weil und Wassermann, ne, weil die eben auch da auf der Individualität, aber auch gleichzeitig bestehen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendein Kollektiv zu bilden oder irgendwie hier sich, weiß ich nicht, konformistisch zu werden, sondern es ist eigentlich nur dieses, hey, wie können wir das neu organisieren? Und auch würdevoll, weil die Person, die kocht, hat halt einen totalen Stellenwert und die verdient auch gut. Vielleicht verdient die sogar gut besser als eine andere Person, die da die 200 Euro auch gibt im Monat. Und auch völlig berechtigt.
Weil das ist ein tolles Konzept.
Ist eine mega Aufgabe, Menschen gut mit Essen zu versorgen. Und Steinbock hat ja auch ein Thema mit Essen. Also das wäre auch interessant, wie du das persönlich siehst. Aber es gibt eine Tendenz zur Kargheit. Und Steinbock, wenn man jetzt archetypisch Steinbock und Saturn darstellen würde, wäre immer hager. Also wirklich schlank bis, aber eigentlich hager etwas. Oder etwas so, die Wangen so ein bisschen hohl. Ja, Marlene Dietrich war glaube ich, auch Steinbock.
Ja, sie war auch Steinbock.
Die hatte ja auch diese hohlen Wangen. Das ist sehr, ne, das ist auch oft so eine klassische Schönheit oder so ein Style. Aber es ist immer etwas, es ist
manchmal, was Strenges mit sich
ja,
selbst.
Ja, was Strenges. Und genau, und du hast ja einen Schützemond, wenn ich das, ich glaube, das ist nicht zu indiskret, wenn ich das im Podcast teile. Und das ist spannend, weil Schütze ist ja die Fülle und Steinbock ist dann die eher das sich bescheiden, das Abmessen, ne, das Kargere. Wie erlebst du das?
Es ist total interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe das tatsächlich auch. Also ich komme aus so einer ganz kargen Familie. Also wir als Familie haben auch ganz am Anfang gar nicht so viel Geld gehabt und meine Mutter war mal sehr gut im Einteilen und wir waren zu fünft und ich habe als kleines Kind schon gewusst, dass ich alles, was auf dem Tisch steht, immer durch fünf teilen musste. Also das einmal fünf konnten wir alle sehr schnell und sehr gut. Und das war immer sehr wichtig, das Wenige, was da war, gerecht aufzuteilen. Und für mich war die Kargheit aber auch immer ganz schön, weil dadurch entstand ja auch Gemeinschaft und auch Miteinander. Ne? Weil man ja einmal geguckt hat, dass keiner zu kurz kommt. Und wenn dann doch was über war, dann wurde immer überlegt, bekommt das dann mein Vater, weil er der Vater war, oder meine Schwester, weil sie eben die Hungrigste und die Kleinste war und eigentlich auch immer gerne Topgucker sein wollte. Und das waren aber immer beides Lösungen, die völlig in Ordnung für alle anderen waren. Das war eigentlich immer so fast schon so ritualmäßig. Und ich fand diese Kargheit eigentlich auch mal, ich bin zum Beispiel auch das erste Mal meiner Konfirmation mit meiner Familie essen gegangen. Also wir waren wirklich immer sehr sparsam, aber es war nicht schlimm, weil bei uns wurde immer das, was da war. Wir fühlten uns immer in Fülle als Kind, aber verglichen zu anderen im Nachhinein betrachtet, war das schon alles. Und ich glaube, mein Vater hatte aber auch so aus den 60ern so dieses, er mochte keine Redundanzen. Meine Mutter hat dann auch so 60er-Klamotten gehabt, so A-Linie-Kleider und Holzschmuck. Also es war immer alles so sehr... Das musste immer ganz klassisch und einfach sein. Und dann habe ich im Laufe meines Lebens aber immer mehr festgestellt, so von dieser Fülle, auch gerade jetzt, wo du über Ernährung redest, also so meine Partner, egal wer das jetzt war, die kochten immer gerne. Es gab immer unfassbar viel Essen, tolle, unterschiedliche Dinge. Mhm. Ich habe auch festgestellt, dann fiel es mir am Anfang sehr schwer, so mit Luxus umzugehen oder mit zu viel. Ich habe zum Beispiel eine Weile in New York gelebt und dann hat mein damaliger Freund dann immer zu Weihnachten unfassbar viel Essen produziert und es war immer viel zu viel und das gehört aber in die Kultur und dann haben wir das, was über war, rausgestellt auf die Straße und dann konnten halt die Obdachlosen sich das Essen nehmen. Das war ein Teil des Konzepts. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich fand das unfassbar schlimm. Aber im Nachhinein betrachtet war es natürlich wunderschön.
Ja,
und jetzt habe ich gemerkt, dass ich zunehmend mehr mal in dieses Fülle-Konzept gekommen bin. Also mithin bis zu, dass ich lange mit mir diskutieren muss, bleibe ich jetzt schlank wie meine Mutter und esse nur die Hälfte und achte sehr auf meine Figur mit all den Folgen, die es dann auf meine Psyche haben könnte? Oder werde ich jetzt halt wie viele Frauen dann, wenn ich älter wäre, eben auch rundlicher und dann ist es halt so. So, ich habe mich für das Zweite entschieden. Ob das schlau ist, weiß ich nicht. Aber das sind so ganz bewusste Prozesse. Und deshalb finde ich das jetzt so spannend, dass du das ansprichst. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich da bei diesem Konzept bleibe, weil jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, auch ein bisschen mehr in das andere zurück wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber das beschäftigt mich tatsächlich gerade. Sehr spannend.
Ich habe auch noch mal über die Wintersonnenwende nachgedacht, weil das ja eigentlich der Auftakt immer der Steinbock-Saison ist. Und das ist die Wiedergeburt des Lichts. Und davor, also wenn man jetzt rein physikmäßig auf die Jahreszeiten guckt, die Wintersonnenwende ist ja der Punkt Null, ne, sozusagen. Und der Monat davor und der Monat danach, die haben gleich viel Licht, logischerweise. Bloß bei der Schützesaison nimmt das Licht ab, während es bei der Steinbock-Saison ab der Wintersonnenwende ja wieder ansteigt. Vom Charakter her ist es witzigerweise aber überhaupt nicht so, weil eigentlich müsste ja das abnehmende Licht müsste ja vorsichtiger sein, weil es merkt so, oh, das Licht nimmt ab, es wird dunkler, ich muss irgendwie was zurückhalten. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Die Schützesaison wird von Jupiter beherrscht, dem Gott der Fülle und der Expansion. Und genau umgekehrt, das steigende Licht wird von Saturn beherrscht, dem Gott der Vorsicht und der Beschränkung. Und ich habe darüber irgendwie nachgedacht, ne, wie witzig das ist und wie wichtig aber auch ist, vielleicht diesem wenigen Licht mit beidem zu begegnen. Und du hast ja diesen persönlichen Ausgleich, weil dein Mond eben in Schütze ist, deine Sonne in Steinbock. Also du hast sozusagen beide Prinzipien irgendwie in deinem tiefsten Selbst verankert. Aber ich fand das spannend, weil ich glaube, das erklärt auf eine ganz pragmatische Art durch dieses, wenn man an das Licht denkt, auch bestimmte Schattenseiten von Jupiter oder Schütze. Nämlich diesen Überoptimismus, weil es ist das letzte Feuerzeichen, aber das Licht nimmt doch ab, ja, und du überschätzt aber das Licht dann sozusagen und das ist dann sozusagen die Falle von Jupiter manchmal, diese Überschätzung, dieses Überinflation und es ist aber gar nicht mehr gegeben, dass das wie damals mit den 2008, das war ja auch ein Zusammentreffen von Jupiter und Pluto noch gerade im letzten Zipfel von Schütze. Und das war ja dann diese Überschätzung dieser faulen Kredite, diese Blase, die sich so ausgedehnt hat, dass sie die halbe Welt fast damit komplett runtergerissen hat, als dann Pluto in Steinbock getreten ist und dann die Rechnung präsentiert wurde. Aber das ist spannend. Und die Falle von Saturn oder Steinbock ist aber genau umgedreht. Es ist nämlich an die Beschränkung zu sehr zu glauben, obwohl ja eigentlich das Licht schon zunimmt. Das heißt, eigentlich darfst du als Steinbock mehr auch diesen Glauben haben, diesen Optimismus, dieses Wissen, hey, es kommt aber wieder was. Und die Falle wäre dann eben, es zu schlecht zu denken, sich zu wenig zuzutrauen, zu wenig zu glauben, dass es wieder gut wird. Wie siehst du diese beiden Pole in dir? Denn du hast sie ja dann beide.
Ja, ich habe sie ganz stark. Und am Anfang war ich also voll nur der Steinbock, also auch als junge Erwachsene. Ich war immer wahnsinnig vorsichtig und sparsam und habe immer gedacht, oh Gott, was ist, wenn das Geld nicht reicht oder was ist? Ich war ja auch in der kreativen Branche, da wurde man anfänglich auch oft nicht festangestellt, also auf viele Zeitverträge, Freelance-Verträge. Und als ich dann meine ersten Festanstellungen hatte, dann war so, Gott, wer weiß, wie lange das hält. Also es war immer so dieses, ich muss sparen, ich muss vorsichtig sein, was wäre wenn? Immer Plan B. Und je älter ich geworden bin, desto mutiger bin ich geworden und dachte, nee, das geht schon gut und ich werde das schon hinbekommen. Und dann ging das auch immer mehr in die Fülle. Jetzt, glaube ich, hat aber die Qualität eine andere. Also ich glaube, dass wir jetzt in der Zeit sind, gesamtgesellschaftlich, wo wir unabhängig von meiner Person einfach so sehr die Fülle gewöhnt sind und auch den Wohlstand, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es aber auch glücklich machen kann, weniger zu haben. Und dass man jetzt nicht, im Gegenteil, vielleicht ist es sogar, also ich selber war eigentlich oft glücklicher, wenn es nicht so viel gab und wir dann aber geteilt haben oder Dinge zusammengeworfen haben, wie du es eben auch geschildert hast. Ja. Das war oft glücklicher oder auch gerade während des Studiums oder erste Arbeitszeiten. Also da, ich erinnere mich so an Feiern. Also Freunde zum Beispiel haben mir zum Geburtstag ein riesiges Plakat als Kunstwerk geschenkt, wo sie dann mit 12 Leuten zusammengearbeitet haben. Das war das Geschenk.
Wow.
Und ich meine, das ist irre, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Wann würden sich 12 Leute treffen? Also allein schon das Termin finden würde ja kaum möglich sein. Ne?
Zeit ist ja auch so kostbar.
Und das meine ich. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder ein bisschen sparsamer sein müssten, weil die Zeiten jetzt eben, ne, alles wird teurer, wir wissen nicht genau, was Krise bedeutet, was auch politisch noch auf uns zukommt. Also dass man so ein bisschen mehr mit den Ressourcen haushaltet, um dann eben dann auch schon mal gelernt zu haben, mit etwas mehr Knappheit, aber trotzdem in Fülle zu leben. Also dass man da mehr so eine innere Fülle hat und nicht so die äußere. Und deshalb finde ich das schon sehr interessant, mich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ich liebe ja bestimmte Videos auf Instagram. Bin ich leider manchmal auch etwas, komme ich da schlecht weg von, wenn ich so einen guten Flow habe, weil mein Feed ist sehr positiv und sehr, sehr spirituell eingestellt irgendwie. Und was ich immer so süß finde und so unglaublich eben bedeutsam, das wirklich zu verstehen. Es gibt ja immer diese Pranks, ne, diese aber netten Streiche, wo Leute dann ihren Kleinkindern, also bis 3 ungefähr, etwas ganz Banales, Alltägliches einpacken als Geschenk und denen das dann schenken. Im Kontrast eben zu teuren Spielsachen etc. Und zum Beispiel eine Banane oder neulich habe ich ein Video gesehen mit einem Stein. Also da war ein kleines 2-jähriges Mädchen und es hat dann von dem Onkel oder so dieses Geschenk bekommen. Ne? Freut sich total, Geschenk und so. Packt es aus und es ist halt so, ne? Und sie so, A stone, I got a stone. Und hat sich total gefreut und ist dann so damit rumgelaufen und meinte, ich kann damit das machen und dann kann ich den da hinlegen. Und du merkst so, und die Erwachsenen haben sich natürlich totgelacht. Ist ja auch klar, man darf auch darüber lachen, über die Naivität. Aber auf der anderen Seite, warum eigentlich? Weil das zeigt, es ist alles Konvention.
Das sind alles Gewohnheiten und Konventionen. Genau. Und wir haben eben die Konvention, dass es cool ist, viel Geld zu haben, viel Geld zu bekommen, viel Geld auszugeben, auch viel Geld zu verschwenden. Also Geld ist das Maß der Welt gewesen die letzten 20, 30 Jahre, vielleicht 40.
Ja.
Und jetzt wieder mehr in diese Mentalität zu kommen, oh, ich habe etwas bekommen, was sich erstmal unwichtig oder billig anhört, aber dann eben mit Kreativität da was Tolles draus zu machen. Also Stroh zu Gold, ich glaube, davon brauchen wir wieder ein bisschen mehr von dieser Mentalität.
Absolut. Und ich glaube auch, dass es gibt auch noch, das ist natürlich jetzt anhand von verschiedener Hungerkatastrophen weltweit. Aktuell, das soll jetzt nicht makaber klingen oder so, das darf man auf keinen Fall instrumentalisieren, aber es war ja zum Beispiel im Nachkrieg so, auch in Deutschland, ne, wo die Leute relativ wenig hatten, aber dennoch, Gott sei Dank, toi toi toi, nicht verhungert sind. Also davon rede ich jetzt, ne? Also eine bescheidene Küche, aber dennoch, dass man irgendwie was zu beißen hat, so. Das ist ja tatsächlich, hat ja viele Zivilisationskrankheiten, ne? Also da gibt es halt viel weniger Arterienverkalkungen, viel weniger verschiedenste Probleme.
Genau. Ne?
Und das heißt auch für unser System, für unseren Körper. Es gibt auch ein Buch, das hat auch einen sehr, sehr unfreundlichen Titel. Das heißt, wir fressen uns zu Tode, von einer russischen Ärztin, irgendwie einer ganz alten Dame, die ist jetzt auch schon tot, so richtig so Classic, wie wahrscheinlich 1800 sonst was noch geboren. Und die hat tatsächlich die These aufgestellt, die war Ärztin und hat eben gesagt, ganz viel Krankheiten können durch eine Mischung aus Bewegung an der Naturkontakt und frischer Luft und Gemeinschaft und weniger können die geheilt werden. Und da kam also tatsächlich, in den Büchern hat sie auch Rezepte drin, so, und die sie beschreibt, also sie hatte Programme in den USA, wo wirklich Leute gekommen sind, die terminal eigentlich schon waren, also wirklich mit schrecklichsten Herzkrankheiten oder komplett Diabetes, extrem übergewichtig und so weiter, schon aufgegeben sozusagen von den Ärzten. Die sind in ihre Programme gekommen und dann sozusagen hat sie festgestellt, dass auch die Bewegung, also die ist dann immer, ist war glaube ich sogar in Arizona oder so, die hat sozusagen so Märsche, Wanderungen gemacht mit denen durch die Natur. Und hat dann eben festgestellt, dass die Kalorien, die auf diesen Märschen gebraucht werden, auf diesen Wanderungen, sagen wir mal lieber, dass es viel weniger ist. Also, dass sozusagen die Bewegung selbst und der Sauerstoff und das Erleben total nährt Und dann hatten die Leute Miracle Healings. Mhm. Teilweise wurden extrem viel gesünder, sogar teilweise ganz geheilt. Und sie meinte eben auch sogar, dass Soldatenrationen und so, also das ist alles falsch berechnet, nach dem Motto, mhm, wenn man schwer arbeitet, dann muss man auch richtig viel Kalorien zuführen und so. Und sie meinte, das stimmt nicht. Und das finde ich auch einen totalen Steinbock-Gedanken. Und auch dieses, so ein Tun, eine Disziplin, auch gehen und Spaziergänge finde ich auch sehr steinbockmäßig, mhm, oder auch wandern natürlich. Mhm. Ne? Das ist so dieser Kontakt mit dieses ursprünglich Einfache, dieses, dass das allein schon einen auch nährt auf eine andere Weise. Weißt du, dass man immer gar nicht so diese Angst, dieses Greifen, dass hoffentlich habe ich genug Proviant und oh, was ist, wenn ich Hunger habe und wann dies, wenn jenes oder eine Community, was ist, wenn ich so und so, nee, die Community, jemand anders hat dann was mit oder jemand, also dieses, dass wir von verschiedenen Dingen genährt werden, dass da vielleicht auch so eine Weisheit drin ist in diesem alten Saturn.
Ja, man könnte ein bisschen mehr Vertrauen in die Welt vielleicht haben. Ne? Also der Steinbock, der geht ja auch mal weiter und lange Strecken, weil er weiß, er wird auch irgendwann wieder irgendwo in einer Gegend sein, wo es dann wieder kleine Bäume gibt oder kleines Grün, was er dann eben essen kann. Und es sind nicht immer nur Steine und Gebirge, die nicht bewachsen sind. Aber Fasten hat übrigens auch eine ähnliche Qualität,
Fasten,
nicht?
Genau,
oder
richtig.
Fastenwandern, was Fasten. Ich persönlich auch ganz toll finde,
ja,
dass du dann eben, während du fastest, dann wanderst und dann idealerweise auch in einer Gruppe. Es gibt ja auch so ganz tolle Angebote. Und das habe ich eine Zeit lang, viele Jahre immer regelmäßig gemacht und das bringt ja auch eine ganz, ganz tolle Stimmung. Also wenn man so eine Woche lang gefastet hat und gewandert ist, dann hast du die nächsten 2-3 Tage so euphorische Gefühle, dass du Dinge machen kannst, die du normalerweise nicht machen würdest. Ich habe da meistens meine Steuer danach gemacht. Das hört sich jetzt doof an, aber es war ein super Konzept.
Nein, das ist sehr lustig.
Wir sind gerade nicht so diszipliniert, aber das hat gut funktioniert.
Ja, wie schön. Aber ich glaube auch wirklich, dass es Zeit ist, diese anderen Aspekte von Steinbock wieder mehr zu sehen und dass vielleicht auch wirklich die Strukturen der Welt und auch in Unternehmen und auch in uns selbst und unserem, wie wir erwachsen sind, dass wir wirklich less is more, aber nicht eben auf diese blöde Art, Menschen was wegzunehmen oder eben eine
Verknappung. Und auch nicht zu wenig.
Ne?
Und auch nicht zu wenig, das ist wichtig.
Nicht
zu wenig, das ist nämlich ein großer Fehler, dass man Leute knapp hält, dass sie nie genug haben. Mhm. Und diese Karotte, die vor der Nase ist, die man aber nie erreichen kann, das nicht.
Mhm.
Auf gar keinen Fall, sondern es muss wenig, aber vorhanden sein. Aber genügend.
Genügend und
damit aber eine innere Fülle entsteht.
Genau.
Kann.
Und vielleicht entsteht aus diesem Wenigeren, diesem Reduzierten dann diese mehr innere Fülle. Und das soll jetzt eben auch nicht Moralin sauer von wegen Konsumkritik.
Mhm.
Das ist alles so old und es hat auch noch nie was genützt, sondern aber wirklich zu sagen, da ist trotzdem eine Energie und eine innere Schönheit in diesen Prinzipien, die sich entdecken lässt und in dieser Kargheit. Und ich muss auch sagen, ich bin ja später Stier und werde auch als zweites dadurch von Saturn beherrscht. Also es ist ein leichter Steinbock-Einschlag, den die späten Stiere da auch haben. Und ich habe zum Beispiel, mir macht es am allermeisten Spaß zu kochen mit den Resten noch. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich irgendwie Rezepte und dann kaufe ich alles eine. Das turnt mich überhaupt nicht an. Sondern ich liebe das, wenn ich bestimmte Basics habe und dann noch irgendwas anderes und dann noch kommt von da noch überraschend was. Und da draus mache ich dann was Neues oder was Cooles, was man so zusammenwürfelt und was dann am Ende super lecker ist.
Das verbindet uns. Ich mache das im Kochen, aber auch im Einrichten. Ich bin zum Beispiel am allerbesten, gib mir 5 weirde Gegenstände und eine Wohnung. Und dann um diese komischen Dinge, wo ich das, mache ich dann was richtig Nettes. Und also ist ja interessant. Also das wirst du nie in irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift finden, aber es sieht dann irgendwie cool aus. Und sowas mag ich total gerne. Also so,
das ist wundervoll.
Mit dem, was man bekommen hat, das Beste draus machen.
Und tatsächlich hat Steinbock ja eben auch viel mit den Bare Bones zu tun, die man ja aber dann auch wunderschön dekorieren darf, wie in Mexiko zum Beispiel zum Tag der Toten, wo eben auch die Knochen mit Blumen, also das ist ja, wird ja immer kombiniert, ne? Und diese Kontraste, dieses Spiel der Kontraste. Und es ist auch so, dass aber tatsächlich Steinbock, das werden wir jetzt auch nochmal beobachten können, was das macht mit dem Saturn-Quadrat. Das kann nämlich leider auch in der medizinischen Astrologie sowas wie mehr Entzündungen dann hervorrufen, wenn Saturn in Widder ist,
oh,
weil das ein Feuerzeichen ist und Saturn sind Knochen, Zähne und so weiter, Nägel. Diese 2 Jahre, ne, 26, 27, die können so ein bisschen so Themen in dem Bereich hervorrufen und auch sowas wie Rheuma. Und da habe ich noch meine letzte Illumi-Einspielung sozusagen, weil das sehr gut passt. Die haben nämlich, wir haben überlegt zusammen, was passt zu den Sternzeichen. Ne? Und die Founderin davon, die Amelie Kuchenbecker, die hat ja das ganze Ding erst gefoundet, weil sie selber Rheuma hatte und die Schulmedizin ihr nicht weiterhelfen konnte. Und dann hat sie diese Mischung tatsächlich angelehnt oder ganz ähnlich gemacht wie das, was ihr selber damals geholfen hat. Die heißt Purify. Und das sind Kapseln, die tatsächlich eben antioxidativ sind und mit ganz vielen schönen Zutaten, Moringa, Schisandra, Löwenzahnwurzel, unter anderem einen brasilianischen Heilpilz, Hagebuttenextrakt, Vitamin D3 aus Flechten. Das ist immer sehr schön, die haben immer so Natursachen. Und das ist tatsächlich entzündungshemmend und ist gut fürs Immunsystem und für den Bewegungsapparat. Das wollte ich nur sagen. Das war aber tatsächlich jetzt, hat das wirklich gut gepasst, weil ich finde auch diese Medizin astrologischen Aspekte immer spannend. Ja, was wir dann auch erleben werden, also die Widder müssen auch auf ihre Knochen und ihre Zähne dann aufpassen. Also jedes Zeichen, wo Saturn ist, muss immer gucken. Und dann kann man immer so denken, ne? Widder ist eben Kopf und Entzündung, so Feuer, ne? Und zu viel Hitze. Saturn ist eben Kälte und diese Skelette, ne? Das ist eben diese Basics im Körper. Und Ich liebe das auch eigentlich, das als Inspiration zu nutzen, tatsächlich auch für, man könnte auch so Collagen machen, weißt du, wo man diese Energien einfach mal so ausdrückt oder eben eine Einrichtung in einem bestimmten Stil. Was wäre Saturn in Widder? So, ne? Auch das finde ich, weißt du, ich finde diese Kreativität total spannend und auch Kreativität entsteht eben, wie gesagt, hast du auch eben nochmal für dich bestätigt, aber für mich entsteht nicht nur beim Kochen ganz viel Kreativität eben aus einer Art Mangel. Und ich werde auch nie vergessen, was meine Oma, die ist natürlich schon länger tot, weil die ist Anfang des letzten Jahrhunderts geboren gewesen und auf einem Dorf und wunderschöne Natur, aber eben wenig von außen. Ne? Sehr viel selbstgemacht und Einfachheit. Und die hat immer erzählt, weil wir natürlich damals Puppen hatten und sonst was, Figürchen und alles Mögliche. Und dann hat sie immer erzählt, dass wie sie in dem Kiefernwald gespielt haben mit den Tannenzapfen. Das waren dann die Kühe oder der besonders große Zapfen war dann der Bulle und die anderen waren dann die Kühe. Und dann haben die kleinen Zaun nachgebaut mit kleinen Stöckchen. Und dann haben die halt mit diesen Dingen aus der Natur einen Spielbauernhof sich da im Wald gemacht und da stundenlang alleine gespielt. So, ne? Und das hat mich immer so auch gerührt, berührt. Und diese Idee von so der Kreativität durch das Wenige. Ja, und ich glaube, das können wir auch vielleicht so mitgeben als Anregung.
Man merkt das ja auch bei Kindern. Als mein Sohn noch klein war, hat er sehr viele Geschenke bekommen, auch vor allen Dingen von seinem Vater. Und dann habe ich dann immer einen Teil der Geschenke oder der Spielsachen versteckt. Und dann hatte er immer nur wenige. Und dann hat er richtig gut mit diesen wenigen Dingen gespielt, weil wenn es zu viel war, dann hat er sich gelangweilt und wusste nicht, was er machen sollte. Aber wenn es dann übersichtlich viel war, hat es gut funktioniert. Und dann, wenn er sich gelangweilt hat, irgendwann habe ich mal alles ausgetauscht. Dann gab es eben ein anderes Set von Spielsachen. Und das hat sich voll bewährt. Und gilt auch für Sandkästen, wenn die zu voll sind, wollen die Kinder dann nicht spielen, weil das also zu viel überfordert uns Menschen, als kleine Menschen, aber auch als große Menschen. Und ich merke das eben auch in der Organisationsentwicklung. Also wenn man dann wieder mehr Durchblick hat, weil nicht 1000 Tasks und 1000 unfokussierte Aufgaben anstehen und hier noch was und da was, dann macht die Leute wahnsinnig. Sondern wenn man wirklich so sagt, da wollen wir jetzt alle hin und kommen wir da hin und nicht auch gleich schon die Methode 100% vorgibt, sondern vielleicht mehr nur so Guardrails, dann sind die Menschen viel motivierter, mit dabei zu sein und eben auch so eine Transformation hinzubekommen, auch wenn das Ziel vielleicht ein schwieriges sein sollte. Also es geht immer auch um diese eigene Kreation zu entwickeln und zu leben zu dürfen und nicht immer zu viele Vorgaben zu machen. Und das ist, glaube ich, das, weshalb der Stollen mal ganz gut zurechtkommt, weil da oben ist kein anderer. Man muss da alleine hingehen und dann muss man sich Dinge ausdenken und dann, wenn das funktioniert, freut man sich, wenn nicht, probiert man was anderes.
Ja, und auch den eigenen Weg eben finden am Berg, ne? wo eben von Vorsprung zu Vorsprung und was man vielleicht vorher gar nicht noch nicht sieht, da ist noch eine kleine Spalte, da kann ich meinen Huf reinstellen und das ist dann natürlich auch die ganze Schönheit und die Aufregung des Moments, auch im Moment zu sein und das zu nehmen, was da ist und dann den eigenen Weg auch zu machen. Und deswegen bringen es Steinböcke ja oft so weit, auch zu so einer Art Meisterschaft oft in ihrem Gebiet, ne? Weil sie eben über Jahre diese Schritte machen.
Aber es geht auch da nicht darum, jetzt ein Ziel zu erreichen, sondern ich glaube einfach, also ich kann nur für mich selber sprechen, ich hatte nie große Ziele. Ich hatte ein Ziel, ich wollte Chefredakteurin werden, das war ich mit 32. Danach hatte ich keine Ziele mehr. Aber trotzdem bin ich ja mein Leben immer gegangen und im Nachhinein betrachtet hat auch sehr viel Sinn gemacht. Aber eigentlich geht es nur darum, in Bewegung zu sein und gut in Bewegung zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, der Weg ist das Entscheidende, gar nicht so sehr, wo man hin.
Das ist total schön. Und wenn dich jetzt Menschen zum Beispiel erreichen wollen für Transformationsprozesse, wenn die das spannend finden, also man findet dich auf jeden Fall auf LinkedIn zum Beispiel.
Also auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Ich mache ja jetzt sehr viel auch eben diese ganzen Resilienz-Übersetzungen. Was bedeutet Resilienz auf persönlicher Ebene, aber auch in Organisationen und für Organisationen. Also ich werde jetzt ein bisschen technisch, aber gerade jetzt Unternehmen, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten, die werden jetzt per Gesetzgebung Resilienzpläne erstellen müssen. Und es gibt ja auch sowohl von Putin als auch, es gibt ja ganz viele Drohungen, Krisen sind jetzt real, gerade in Europa. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und wie geht man damit jetzt um? Nicht, dass man panisch wird, sondern was kann ich als Einzelperson, als Organisation tun, aber wie auch als Gesamtorganisation, als EU, als Deutschland, als Politik. Hm. Und da ja die Menschen, die verantwortlich sind, im Moment nicht so richtig schlau mit diesen Sachen umgehen, ist es, glaube ich, wichtig, dass Leute wie du und ich und andere alle in ihrem Bereich da jetzt einspringen. Und dass wir da so als Vorbilder machen und nicht sagen, oh, das ist alles schlimm und ich werde jetzt irgendwie, eine Person, die ganze Zeit immer nur schimpft und alles schlimm findet, sondern ich entwickle jetzt mit anderen zusammen Wege, die funktionieren und wir gehen halt mutig vor. Das ist so der Weg, den ich spannend finde.
Ja, tatsächlich so, dass Saturn ist auch, also Pluto und Saturn stehen beide auch für Krisen, ne? Und das hat ja die Zeit dann gebracht, seit 2008. 2008 hat ja der Pluto Ingress in Steinbock angefangen mit der Welt, mit dieser seit langem Zeit.
Du kannst es in der Weltpolitik nachvollziehen, ich will da jetzt nicht reingehen, aber wir könnten mal einen Politik-Talk machen, da könnte ich dir alle möglichen Dinge.
Ja, genau. Und eigentlich wäre dann das ja aber genau die Zeit, diese Qualitäten eben aus der Kiste zu holen, die da eigentlich sind, die da schlummern, die Fähigkeiten und auch dieses Eigenständige, dieses Mutige, dieses Maßnahmen, Ideen, kreative Ideen haben.
Machen.
Ne? Wie können wir wirklich, wie können wir Widerstand, wie können wir uns irgendwie vorbereiten, wenn das jetzt wegfallen würde in der Lieferkette oder wenn das jetzt, wenn hier das zugemacht werden würde, da nicht mehr durchkommen, wie können wir dann, Autonomie ist auch ein Standort.
Und Hamburg ist übrigens ein sehr guter Standort dafür. Wir können froh sein, dass wir hier leben. Hamburg ist sehr viel weiter in diesen Themen als andere Städte. Mhm. Ich weiß nicht warum. Aber wir sind hier also in Vorbereitung auf Krisenfälle viel, viel besser orchestriert. Weil hier bestimmte Verbände und sich da sehr seit Jahren schon für einsetzen und auch Übungen zu machen. Also wer schon mal Red Storm gehört hat, das ist so, wovon ich gerade spreche. Und also es gibt auch im Norden natürlich, weil wir nah am Baltikum sind und auch viel mehr Input bekommen von den nordischen Ländern, die auch ihre Grenzen anders sichern, die auch eine andere Kultur haben, mit Bedrohungen umzugehen, die sagen, wir sind gerüstet und deshalb sind wir nicht so überängstlich und sterben vor Angst, sondern wir sind gerüstet und dadurch sind wir mutig und dadurch bekommt der Gegner Respekt. Und davon bräuchten wir mehr.
Und letztlich ist es ja auch im Privaten so, dass wenn ich weiß, dass ich irgendwie Dinge geordnet habe oder gemacht habe, dann bin ich ruhiger und habe den Kopf freier, als wenn ich die ganze Zeit, oh Gott, das ist noch nicht und das.
Genau so.
Und dass wir das aber auch wieder, auf eine Weise waren ja auch diese Steinbock-Qualitäten, was jetzt Stichworte Kargheit und Autonomie und Vorbereitung angeht, das war ja alles total verpönt, ne?
Ja, total.
Das war ja sozusagen, und ich habe das immer gedacht, ich dachte immer, wir machen uns hier so abhängig von bestimmten Lieferungen, von bestimmten, auch dass die Supermärkte oder so viel eben nicht mehr eingelagert, sondern diese Just-in-Time-Lieferketten.
Im Nachhinein alles große Fehler.
Ja, nicht nur im Nachhinein, weil das noch nie es gab in der ganzen Welt noch nie so etwas. Mhm. Es gab immer das Bestreben, bestimmte Dinge zu gucken, habe ich die Ressourcen auch hier im Land das oder näher das herzustellen, wenn da mal irgendwas ist oder mich auch nicht erpressbar zu machen. Oder ne? Und Autonomie hat eben auch was Schönes. Und in dieser Globalisierung, in diesem Wahn, wurde das ja total sozusagen wirklich wie so verteufelt geradezu.
Genau.
Und auch, dass man selber eben im Garten, ne, das ist auch eine Steinbock-Qualität, dass du halt wirklich Dinge haltbar machst. Konservieren ist auch Steinbock.
Genau, konservieren ist Steinbock.
Und dass man sich überlegt,
wo die Energiequellen herkommen, wenn sie nicht mehr geliefert wird. Ne, dass man vielleicht wieder, also ich habe als Kind noch Handarbeiten und Werken gelernt, dass man vielleicht sich überlegt, kann ich das noch oder was brauche ich dafür?
Und das hat halt so viel, das macht eben auch so viel Spaß. Und genau das positiv zu werden. Vielleicht ist das jetzt wirklich, dass wir das durch diese, vielleicht kommt das auch durch den Saturn in Widder und durch Neptun auch im Quadrat zu Steinbock, diese also dass es wieder so ein bisschen innen wird oder so ein bisschen trendy, das selbst zu machen, in der Eigenständigkeit zu kommen.
Häkeln ist ja im Moment total in, habe ich gesehen.
Häkeln ist in. Naja, super. Ich mochte auch sehr gern häkeln. Ich habe sehr viel verschenkt, so Häkelgeschichten, als ich in der Mittelstufe war. Haben irgendwie alle mal so Deckchen von mir bekommen. Die Großeltern und so. Mehrere
sehr
Jahre.
Schön.
Aber ja, ich finde, ja, ich glaube, das ist so ein, wirklich dieses aus dieser Stiefkind-Ecke, dieser Schmuddelecke fast schon rausholen, diese Saturn- und Steinbock-Qualitäten.
Ja, fermentieren ist total in.
Oder,
ne? Oder
ja,
es gibt jetzt im Netz auch wieder diese Listen, wie schaffe ich es 3-4 Wochen lang, mich selbst zu ernähren, ohne einzukaufen. Kann man alles runterladen, kann man schauen, was man da so braucht. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also Vorratshaltung wurde ja auch lange immer so als Prepper verpönt. Aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, so ein paar Dinge im Hause zu haben, für den Fall, dass man nicht einkaufen gehen kann.
Definitiv. Und eben auch ohne Panik und Negativität.
Genau,
ne?
Genau.
Oder so, oh, ich hätte gern nicht den Supermarkt mit den 50 Sorten so und so, sondern eher dieses, oh, spannend, da kann ich mal ausprobieren und ich habe auch hier die noch und hier ist ja der Keller und hier ist ja das Regal und da kann ich das ja reinstellen.
Und vor allem, wenn dann überraschend Besuch kommt, weil das kommt ja jetzt in der Zukunft, wir leben ja wieder mehr zusammen, ne? Dann hat man auch was im Haus, muss mich bestellen.
Genau. Ja, genau. Also wirklich so ein, wir brauchen neue Trends.
Das denke ich auch. Und deshalb, es kann echt Spaß machen. Es muss nicht negativ sein.
Ja, und da finde ich es total schön, dass du jetzt im Podcast warst. Also noch bist natürlich, aber sagen wir mal warst. Und weil du für mich so ein bisschen diese Steinbock-Qualitäten oft verkörperst. So ein bisschen dieses, diesen weiteren Blick. Und auch, aber auch so ein bisschen dieses, keine Angst vor der Einfachheit auch. Und das eben nicht negativ, also eben nicht als Mangel mehr habe ich halt nicht, sondern eine bewusste Entscheidung, ne, aus einer Kreativität oder aus bestimmten Gründen, dass man sagt, so und so, das würde auch gut funktionieren. Und wer weiß, vielleicht, wir werden mal sehen, wie diese Folge jetzt altert.
Es hat sehr viel Freude gemacht, sich darüber zu unterhalten. Fand ich jetzt schön. Also wenn ihr zugehört habt, überlegt mal, was ihr habt und könnt, was man in die Richtung einsetzen kann. Alle haben irgendetwas und können irgendwas, was die Welt braucht.
Absolut. Und mich persönlich würde das auch total viel mehr interessieren, als wenn wir alle an den Handys scrollen, wenn wir irgendwie uns treffen. Dass wieder die Hände, dass da wieder was entsteht. Genau, also, meine Lieben, Steinbock-Saison ist eröffnet. Heute die Wintersonnenwende. Ich werde das jetzt wahrscheinlich in 1-2 Tagen werde ich das veröffentlichen. Dann könnt ihr das hören. Hoffentlich hat es viel Spaß gemacht. Illumi, nochmal der Code A und U 15, die 15%. Christiane Brandes-Fisbeck, auf LinkedIn zum Beispiel oder sicherlich auch.
Christiane Ahoy bin ich überall, weil meine Firma heißt Ahoy Innovationen.
Christiane Ahoy kann man auch googeln, dann findet ihr die Webseite. Und bei mir könnt ihr natürlich auch weiterhin persönliche Readings buchen, Kurse buchen und ich bin auch im April mit Vanida Karun, die ja Gast in der Waage-Folge war, mache ich einen Workshop im Töpferhaus in Schleswig-Holstein im letzten Aprilwochenende. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben unter contact@claimyourbody.com. Folgt mir sowieso auf
Worum
Instagram.
Worum geht's da?
Das wird nochmal ja, dass wir feiern das Ende von Uranus in Stier.
Cool.
Jetzt, also diese eben Umwälzung der Werte und das, ja, so würde ich das am besten beschreiben, eigentlich Umwälzung der Werte und der Prioritäten, die wir seit 2018 erlebt haben, weil an dem Wochenende eben Venus das letzte Mal Uranus trifft in Stier, dann geht Venus ins Soziale, ins Zwilling und zwei Tage später am letzten Kurstag geht dann Uranus auch ins Zwilling. Also dieser Kurs liegt am allerletzten Zipfel für eben 78 Jahre ist dann Uranus nicht mehr in Stier und wir feiern sozusagen diesen Übergang und wir betrachten das astrologisch individuell auch, also kollektiv individuell und dann ist ja Vanida Karun ist ja Stimmexpertin und so ganz tolle Sprecherin sowieso, aber auch eben macht Stimmcoachings und geht es um die Stimmfarbe und unsere Frequenz quasi fürs Neue. Genau, das wird das Wochenende werden, das letzte Aprilwochenende. Genau, da könnt ihr euch auch gerne mit Fragen an mich wenden. Und wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, ist es egal, weil jetzt machen wir Schluss. Auch das ist die Kunst der Beschränkung, nicht wahr? Steinbock, die Grenze zu ziehen, jetzt reicht es. und ich wünsche euch eine wunderschöne Steinbock-Zeit, eine wunderschöne Zeit zwischen den Jahren, Weihnachten, wenn ihr es feiert oder eben sonst dieses Lichtfest sozusagen, dieses Familien, dieses oder auch mit sich alleine, einfach dieses Dunkel, diese Stille zu genießen. Silvester natürlich einen guten Rutsch und dann werden wir uns das nächste Mal im neuen Jahr hören und da freue ich mich schon drauf. Nochmal vielen Dank, liebe Christiane und bis ganz bald.